Amen. Beten wir noch für das Wort. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du mit uns bist, dass wir uns das Wort jetzt teilen können, Herr, das, was du zu uns sprichst. Ich bitte, dass wir offen sind, mit Ohren, Augen, Herzen, Gedanken, ganz da, wo du sein, da, wo du bist, im Namen Jesu. Amen. So, unser Thema heute, bitte, der Charakter Gottes. Einige Fragen, die sich am meisten Menschen stellen, ist, wo ist Gott, wenn Krieg da ist? Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann Leid? Und diese Frage sind Titel von Büchern, sind Gespräche zwischen Atheisten und Christen immer wieder. Und wir wissen, ja, wir Christen wissen, das ist die Frucht, die Sünde, das Ergebnis von dem Bösen nach dem Sündenfall, die in den Menschen gekommen ist. Aber was wir sehen, ist, dass leider auch unter uns Christen gibt es Zweifel an dem Charakter Gottes. Gott will, dass wir voranschreiten, dass wir das alles leben, was er für uns hat. Aber oft sind wir nicht in der Lage, diesen einen Schritt mehr zu gehen, weil wir noch mit unserem Gedanken kämpfen. Ja? Wenn Gott treu ist, wenn er die Macht hat, warum tut er nicht in meiner Situation was? Wenn ich für Gott lebe, warum muss ich das durchmachen? Wenn ich so lange dafür gebetet habe, warum erhört Gott meine Gebete nicht? Ich werde hier nicht versuchen, Gott zu verteidigen. Er hat das nicht nötig. Aber ich möchte, dass wir uns diese Zeit nehmen, um zu sehen, wie Gott sich in seinem Wort vorstellt. Und dafür gehen wir ganz am Anfang zurück. Mann und Frau lebten in einem wunderbaren Paradies. Bitte zwei. Ja, ich stelle mir es so vor. Wenn wir im Urlaub sind, ja, und wo die Natur sehr schön ist, das Klima, und dann sagen wir, wir sind im Paradies. Und das bedeutet gutes Urlaub, ja, Natur, schönes Wetter. Schade, dass das Paradies sehr schnell vorbei geht. Selbst im Urlaub, ja, vielleicht sitzen wir eine Stunde vor dem schönen Meer, aber dann merkt man, okay, wir müssen wieder zurück zum Haus, wir müssen kochen gehen, die Kinder sind schon quengelig, sie wollen ja, eine Dusche um den Sand aus dem Körper, sie haben Hunger und der Paradies ist gleich vorbei. Aber nicht am Anfang der Welt. Da war das wirklich Paradies. Es gab kein Böses, kein Leid, es gab keinen Streit. Das perfekte Ort, an dem Gott jeden Tag kam, um den Menschen, die er geschaffen hat, zu begegnen. Und in den ersten Kapiteln der Bibel zeigt Gott uns, wer er ist. Er zeigt seinen Charakter. Er ist Liebe, hat die Vollkommenheit geschaffen und er will Gemeinschaft, tägliche Gemeinschaft mit uns. Und das Erste, wenn wir in einer Situation befinden, in dem wir ja, dieses Warum nicht verstehen, warum Gott es zulässt, müssen wir uns daran erinnern, wer Gott ist. Gott ist gut, er liebt, er tut, was vollkommen ist und er möchte diesen, ja, jeden Tag Zeit mit uns haben. So war es am Anfang und so soll es heute auch sein. Das ist die Wahrheit. Aber es geschah, dass der Stolz von einem Engel, ja, viele mit sich hinuntergezogen hat. Die Engel sahen Gott. Sie kannten seinen Charakter. Sie wussten, dass Gott nicht versagen würde. Wir, was die gefallenen Engel brauchten, ist Glauben, dass wir Gott nicht so finden, wie er ist, dass ihm nicht gut sehen. Und das Erste, was der Feind, die alte Schlange, mit den Menschen macht, ist, Zweifel zu wecken. In der Bibel steht, dass die Schlange das schlauste Tier war, das Gott geschaffen hat. Der Teufel, ne, trägt nicht Prada, er trägt ein Schlangengewand. Und der Teufel fragt zu Eva, ist es wahr, dass Gott dir gesagt hat, du sollst von keinem Baum im Garten essen? Das stimmt nicht. Er wusste, er kannte die Frage, er wusste schon, das war nicht diese Frage und auch die Antwort kannte er schon, aber er wollte Zweifel sehen. Und Eva antwortete, nein, wir dürfen, aber nicht vom einen, sonst sterben wir. Nicht vom Baum der Kenntnis von Guten und Bösen. Erste Falle des Teufels, bitte, Zweifel. Zweifel an dem, was Gott gesagt hat. Zweite Falle, Lüge. Der Feind sagt, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Na, so steht in der Gute-Nachricht-Übersetzung. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Wie oft fallen wir in diese zwei Falle täglich hinein? Erste Zweifel, hat Gott wirklich zu mir gesprochen oder ist das jetzt nur mein Eindruck? Zweite, die Lüge. Wenn Gott es mir gesagt hat, warum ist es nicht passiert? Warum hat er mich angelogen? Eine dritte Falle, das ist, Gott verbirgt dir Dinge vor. Er sagt, Gott will nicht, dass du von der Frucht dieses Baumes isst, denn dann würdest du Gut und Böse erkennen. Er verbirgt es von dir. Er beraubt euch die Erkenntnisse, die er hat. Jugendliche fallen sehr schnell in diese letzte Falle. Und sie denken, ach, Gott nachzufolgen bedeutet ein Leben ohne Spaß zu führen. Ja, ich muss in der Kirche bleiben, weil die anderen da draußen so viel Spaß haben, so gut das Leben genießen. Die Schlange sagt, Gott will nicht, dass du Gut und Böse kennst. Merkt euch die Torheit des Menschen. Das Gute kannte der Mensch schon. Was er nicht kannte, war das Böse. Was Gott den Menschen vorenthalten wollte, war die Erkenntnis des Bösen. Der Feind kommt und verführt den Menschen, den Bösen kennenzulernen. Wie kann ein Mann oder hier eine Frau in so etwas hineinfallen? Oder besser gesagt, wie können wir in so eine Falle hineinfallen? Wenn das an der Zeit ist, wollen Sie Jugendliche hier seinen Gottes Charakter kennen, erfahren, dass Gott für sie ist, da kommt der Feind und sagt, du weißt nicht alles. Da draußen ist noch viel mehr. Gott beraubt dich. Gott beraubt dir deine Jugendzeit. Er sagt, Gott hat Pflanze gemacht und das ist gut. Komm, ich schaffe daraus Drogen. Und das ist das Böse. Gott hat Sex gemacht. Das ist gut. Komm, ich zeige dir einen Sex außerhalb der Ehe. Sex ohne Verantwortung. Das ist das Böse. Gott hat die Musik geschafft. Aber ich schaffe eine Musik, die mich anbetet. Ein Tag seid ihr, betet ihr Gott mit der Musik ein, ein Tag betet ihr mich an. Das ist das Böse. Der Teufel, er schafft nichts. Er kann nichts schaffen. Das Einige, was er tun kann, ist die Menschen dazu bringen, Gottes Absichten zu misstrauen. Er hat das größte Interesse daran, Gottes Charakter zu zerstören. Das ist keine einzige, oder das ist seine einzige Waffe. Sind Gottes Absichten mit dir wirklich so gut? Kann er wirklich das tun, was er gesagt hat, dass er tun kann? Vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert und mir war es einmal wieder so klar, dass der Feind gegen Gott nicht kann. Die Anklage gegen Jesus, das ja der Grund, warum er gestorben ist, das, was auf dem Schild oben stand, war, dies ist der König der Juden. Er konnte nicht einmal da lügen. Der Grund, warum Jesus gestorben ist, was sie ihm Anklage gebracht haben, war tatsächlich die Wahrheit. Er ist und er war und er ist der König der Juden. Satan kann nichts erschaffen. Er kann nur die Wahrheit verdrehen. Selbst am Kreuz, wo Jesus für unsere Sünde leidete, musste er sich anhören, wie die Leute vorbeisagen und sagten, ander hat er geholfen. Also sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er runtersteigen. Dann wollen wir in ihm glauben. Er hat doch auch Gott vertraut. Der soll ihm jetzt helfen, wer an ihm gefallen, wenn er von Gott geliebt ist. Von Anfang an, Altes Testament bis Neu, bis Jesus, bis uns jetzt, ist die Absicht Satans, den Charakter Gottes in Frage zu stellen. Wenn Gott gut ist, warum macht er es nicht? Jeden Tag werden wir versucht, dem Charakter Gottes zu misstrauen. Ja, wenn Jesus selbst in der Wüste und am Kreuz versucht wurde, wieso denken wir, dass wir da es auch nicht, ja, erst nicht mit uns versuchen wird? Jesus musste hören, wenn Gott dich liebt, warum bist du in dieser Situation? Und das war noch nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste war, Gott hatte ihn in diesem Kreuz gebracht. Was ist das für ein Gott, der seinen eigenen Sohn ans Kreuz nagelt? Wie kann Gott seinen eigenen Sohn töten? Merkst du, wie schnell wir die Pläne des Teufels annehmen? Gottes einziger Plan ist ein Plan der Liebe. Sein Plan ist die tägliche Gemeinschaft mit uns. Aber wir haben uns entschieden, die Lüge des Feindes zu hören. Und wir sind schuldig, an Gottes Pläne zu zerstören. Aber seine Liebe ist so groß, dass er alles gab, was er hatte, um wieder uns haben und wieder Gemeinschaft mit uns zu haben. Die richtige Frage ist, was ist das für ein Gott, der so sehr liebt, dass er uns alles gibt, was wir brauchen und wir dürfen unter seinen Flügeln sein. Das Problem ist, wenn wir in diesem Ort verlassen, wenn wir glauben, dass wir es alleine schaffen. Wenn die Dinge gut laufen, dann sagen wir, ja, Gott ist groß, Gott tut Wunder, er ist immer gut. Aber gerade die Schwierigkeiten nutzt der Feind, dass wir den Charakter Gottes zweifeln. Wenn er aber gut ist, warum? Wie können wir diese Zweifel überwinden? Wie können wir in unserem geistlichen Leben diese Beständigkeit schaffen, indem wir lernen, Gott jederzeit zu vertrauen? Erstes, bitte das nächste, tägliche Gemeinschaft. Das ist das, was Gott wollte. Das war das, was wir Menschen im Paradies hatten. Ich glaube, an manchen Tagen vergessen wir, dass wir Christen sind. Wir leben für uns selbst. Ja, heute Montag mache ich das, gehe ich dahin, kaufe ich das, verkaufe ich das. Und Gott will mit uns leben. Gott will Teil unseres Lebens sein. Gott will uns nicht nur segnen, unsere Pläne segnen, sondern er will seine Pläne zeigen. Er will uns helfen, wie wir entscheiden sollen. Und dass wir ihn kennenlernen. Gott hatte sein Volk im Ägypten und sie waren Sklaven und sie kannten ihr Gott nicht wirklich. Und Gott befreit sie, lässt sie durch diese Wüstezeit wandern, um sie zu lehren, wer er ist, ihm näher zu bringen. Und er gibt dann neue Gesetze, neue Nahrung, neue Wasserquelle. Aber wie schwer da war das für ihnen zu lernen, Gott zu vertrauen. Ja, sobald irgendwas Kleines da war, zweifelten sie wieder an Gottes Liebe, an Gottes Fürsorge. Und manchmal geht das auch uns so. Ja, wir gehen, ja, sie sagten, sollte das Manna nur für heute essen. Aber sie vertrauten Gott nicht. Und sie nahmen das Manna für morgen schon. Sie wollten ihr geistliches Leben, ihr leibliches Leben, ja, das schon vorher holen. Und so geht es uns manchmal auch. Wir stopfen uns mit Predigten und Konferenzen und wir wollen unser geistliches Leben sichern, aber wir führen keine Gemeinschaft oder keine Gemeinschaft täglich mit Gott, wo er uns verändern möchte. Unsere Gebete sind nur Fordern, sind nur Bitten, aber wir haben keine Freude, bei Gott zu sein. Wir wollen nur, dass Gott unsere Pläne bitte nicht zerstört, weil das einfach so schön gemacht ist. Stell dir vor, wenn Adam und Eva wären, ja, zu Gott, in dieser Zeit zu Gott gegangen und gesagt, oh Gott, du hast da eine Schlange geschaffen und die ist ein bisschen anders als die anderen. Die Dinge, die da sagt, das passt nicht zu dem, was du uns gesagt hast. Du kannst nicht da rübergehen und einmal ein Gespräch mit dir führen. Wie viel hätten sie, ja, Leid, ja, dass wir es nicht heute hätten. Aber wir haben auch heute die Entscheidung zu treffen. Vertrauen wir Gott. Wir reden nicht mit Gott. Und wenn wir mit Gott reden, ist es nur darum, ihm Tipps zu geben, Ratschläge, wie er uns führen sollte, wie er diese Situation besser gehen soll. Aber wir dürfen auf Gott vertrauen. Und dazu haben wir das Wort Gottes. Das ist unser Wegweiser. Es geht nicht darum, die Bibel zu lesen, um noch mehr Verse zu verstehen, sondern zu wissen, wer Gott ist. Hier stellt er sich vor. Das ist, wo er sich offenbart. Das ist unser zweiter Punkt. Um Gott kennenzulernen, müssen wir das Wort Gottes kennen. Er sagt, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir haben einen Gott. Und er hat ein wunderbares Buch, das uns lehrt, wie wir mit ihm leben können. Das ist das meistgelesene Buch, meistgehasst, meistgeliebt Buch der Welt. Und er lehrt uns, wie Gott ist. Aber das ist zu schwer. Ich verstehe nicht, ja, sagen unsere Jugendliche immer wieder. Gott sagt zu Josua, über dieses Buch sollst du Tag und Nacht nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Entweder legen wir dieses Buch zur Seite und sagen, verstehe ich nicht, oder ich entscheide mich dafür, zu wissen, was mein Gott will, dass ich weiß. Und er hat frisches Manna für uns jeden Tag. Gott, er möchte nur nicht, ja, dass wir wissen über die Verse hier und dann bereit sind für Diskussionen, sondern er will, dass wir uns daran schöpfen und dass wir das als tägliche Nahrung nehmen. Die Welt da draußen glaubt immer noch, dass Kuh Gott ist, dass die Sonne ein Gott ist oder dass die Welt überhaupt, ja, einen Gott braucht. Aber es ist in deinem Ohr gekommen und du konntest glauben, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er ein Volk auserwählt hat, um mit ihm zu gehen, ihn zu kennen. Deshalb sollten wir uns nicht begnügen, nur unsere Bibel dazu haben am Sonntag, sondern täglich davon zu schöpfen. Unser Gott ist kein Mensch, der lügt. Deshalb können wir ihm vertrauen. Unser Gott ist kein untreuer Gott, auch wenn wir es sind. Er bleibt treu und deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Gott will diese Gemeinschaft. Wir treffen unsere Entscheidungen, wie wir für richtig kennen. Aber wir sprechen nicht mit Gott darüber. Ich habe letzte Woche mit den Jugendlichen gesprochen. Wir sagen, ich will Ingenieur werden, das gefällt mir. Ja, mein Vater hat eine Firma. Ich verlasse die Universität mit einem Job, Garantie. Das ist alles. Ich werde Ingenieur. Wenn ich zu Gottes Volk gehöre, wenn ich einen Gott habe, der gute Pläne für mich hat, dann werde ich ihn fragen. Dann sagt Gott, ich möchte Ingenieur werden, das gefällt mir. Mein Vater hat eine Firma, ich verlasse die Universität mit einer Garantie von einem Job. Ist es das, was du für mich willst? Ist es dein Plan auch in meinem Leben? Und dann kommt der schwierigste Teil für uns Menschen. Ich gebe auf. Ich lasse los. Ich überlasse die Entscheidung 100% Gott. Ich lasse mich von ihm zeigen, was er für mich will. Wir entscheiden viel nach unserer Logik, nach dem, was wir sehen. Aber wenn Gott, wenn unser Gott ein Gott ist, der nicht nur heute lebt, aber auch schon morgen, wie viel können wir ihm vertrauen, dass er das Beste hat, dass er das Beste kennt für uns? Na, vielleicht sagt einer, ja, es ist gut für meine Kinder, für meine Familie, wenn wir jetzt in eine andere Stadt ziehen. Na, werden sie mehr viel Freiheit haben, es ist besser für uns. So sehen wir die Dinge. Aber was ist mit Gottes Pläne für uns, für unsere Familie, für unsere Nachkommen? Will Gott, dass wir dort unsere Familie gründen? Ist es nur an unseren Augen gut oder auch nach dem Plan Gottes?
Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
Ich finde es so schön, Abraham hat gelernt, Gott zu vertrauen. Er suchte seine Nachkommen, für seine Nachkommen nicht einen Ort, wo das Gras grüner war, sondern er wollte da sein, wo Gott war. Jeremia, da finden wir einen sehr interessanten Text. In Jeremia 32, 17 sagt, O Herr, mein Gott, so sagt Jeremia, durch deine große Macht und auf dein Befehl hin wurde Himmel und Erde geschaffen. Das ist für dich ist nichts unmöglich. Und dann Vers 25 sagt er weiter, und trotzdem, allmächtiger Herr, obwohl die Stadt doch schon bald in den Händen der Babyloner ist, hast du mir befohlen, diesen Acker zu kaufen. Er sagt hier, wir werden angegriffen, was der Herr verlangt, ist unmöglich, es hat keinen Sinn. Und Gott antwortet auf ihn, für ihn. Und er sagt, ich bin der Herr, der Gott über alle Menschen. Nichts ist für mich unmöglich. Jeremia hatte gesagt, für dich, Gott, ist nichts unmöglich, aber, und Gott erinnert Jeremia genau an das, was er gesagt hat. Hast du nicht gerade gesagt, dass für mich nichts unmöglich ist? Jetzt kommen die Schwierigkeiten und du siehst, das ist schon was ganz anderes. Für mich bleibt weiterhin nichts unmöglich. Dieser Text lehrt uns, dass es nicht genügend ist zu wissen, was Gott gesagt hat, sondern dass ich glauben muss, was er gesagt hat. Und das ist unser nächstes Bild. Genau, glauben, was er gesagt hat. Als diese 12 Kundschafter, wir kennen die Geschichte, sie kommen nach Kanaan, die 12 glauben, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist. Sie haben es gesehen, sie haben es wirklich bezeugt, das, was Gott gesagt hat, ist wahr. Aber nur 2 haben geglaubt, dass das, was Gott gesagt hat, auch geschehen wird, dass sie wirklich diesen in Besitz nehmen würden. Als die beiden dann älter wurden, dann kommt Kaleb, er ist jetzt 80 Jahre alt, er kommt zu Josua, der schon fast am Sterben lag, und er erinnert sich an diesem Tag, wo sie da diese Kundschaft gemacht haben, an dem sie das Erkunden dieses Lands. Und das steht in Josua 14. Und Kaleb sagt zu Josua, ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, des Knechtes Herrn, aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber blieb standhaft und folgte dem Herrn, meinem Gott. Das ist das Nächste, was ich lernen muss, um all das zu leben, was Gott für mich hat, standhaft zu bleiben in dem, was er gesagt hat. Eine ganze Generation hat Gottes Wunder erlebt in der Wüste, in Ägypten, aber nur Kaleb und Josua zogen in das Land ein, weil sie mitten in die Situation Gott vertraut haben. Kaleb sagte, ich brachte ihm Bericht, wie mir ins Herzen war. Eine andere Übersetzung sagt, ich gab einen Bericht, von dem ich wusste, dass es wahr war. In seinem Herzen war nur eine Wahrheit. Wenn Gott versprochen hat, wird er es tun. Ich kann es glauben. Wenn es im Wort Gottes steht, wenn er das gesagt hat, dann wird er es tun. Dann wird es auch in meinem Leben tun. Aber ich warte schon so lange und es ist nichts geändert. Ich glaube sogar, dass Gott das will. Aber es ist schon so lange her. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, noch länger zu warten. Das sind unsere Gedanken. Glauben heißt nicht, die Situation zu leugnen, sondern zu wissen, dass der Gott, der das versprochen hat, größer ist als das, was ich sehe. Sind wir beharrlich oder haben wir schon aufgegeben? Josua und Kaleb sagten, wir haben Riesige gesehen. Ja, das Volk ist sehr mächtig, ja. Doch das Land ist wirklich gut. Und er sagt, lehnt euch nur nicht gegen den Herrn und fürchtet euch nicht von diesem Volk. Andere Übersetzung sagt, seid nur nicht Gott gegenüber rebellisch. Kaleb sagt, dass er beharrlich geblieben ist, Gott zu gehorchen. Nächstes bitte. Wenn man über Glauben redet, dann geht es nicht nur, ich muss glauben, damit ich das bekomme, was ich will, sondern mein Glaube geht vielmehr ins Gehorsam. Gott wahrzunehmen, wie er wirklich ist und was er gesagt hat. Es ist nicht nur ein Mangel oder es ist nicht nur ein Mangel an Glauben, wenn man ein Versprechen, das Gott gegeben hat, aufgibt, sondern es ist Rebellion, sagt das Wort Gottes. Warum ist das so? Weil wir Gott klein machen. Weil wir Gott für unfähig halten, das zu halten, was er uns versprochen hat. Die 10 Kundschafter waren rebellisch, als sie zurückkamen und sie sagten, es ist unmöglich, das Land zu betreten. Kaleb sagt, es ist nicht unmöglich. Wenn Gott sagt, dann wird er es auch machen. Für ihn ist nichts unmöglich. Nächstes. Aber wie halten wir dieses Warten aus? Wie können wir nicht müde werden, für das zu kämpfen, wenn es so aussieht, als gar nichts funktioniert, dass wir so weit entfernt sind. Erstens, tägliche Gemeinschaft. Nicht nur dann, wenn wir verzweifelt sind, nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern diese tägliche Zeit im Gespräch mit Gott zu führen. Lernen, seine Stimme zu hören, zu wissen, was er von uns will. Zweitens, das Wort kennen. Jesus bekämpfte mit dem Wort den Feind. Ja, er sagt, es steht aber auch geschrieben. Wir müssen wissen, was geschrieben steht. Es geht nicht unbedingt darum, theologische Kenntnisse zu haben. Ja, ich habe es auch nicht. Aber zu wissen, was die Bibel sagt, zu wissen in die Situation meines Lebens, was sagt Gott mir in die Situation? Drittens, an das glauben, was er gesagt hat. Wie kann ich nicht zweifeln, ob es Gott war, was es gesagt hat oder nur mein Eindruck? Ich habe einen ganz schönen Vergleich gehört. Gottes Stimme zu kennen, ist wie eine neue Sprache zu lernen. Am Anfang versteht man gar nichts. Man kommuniziert sich mit Händen und Füßen. Aber mit der Zeit glaubt man, okay, dieses eine Wort, ich glaube, das stimmt, das ist das, was ich, ja, und du probierst aus und du lernst das kennen. Und dann benutzt du es immer wieder und du sagst, okay, das passt. Ich glaube, so ist es. So habe ich richtig verstanden. Kinder lernen zum Beispiel eine neue Sprache sehr schnell. Vielleicht deshalb hat Gott gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder schämen sich nicht, um nochmal nachzufragen. Sie schämen nicht, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Aber wir Erwachsene halten uns schon sehr schnell zurück. Und Gott möchte mit uns reden. Er will uns diese neue Sprache lernen, wo wir mit ihm kommunizieren können. Und je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, desto besser verstehen wir, was er sagen will. Das bedeutet nicht, mir den ganzen Tag von der Welt zurückziehen, in meinem Zimmer sitzen und die Bibel studieren. Aber es bedeutet, eine Zeit von der Welt zurückziehen, in meinem Zimmer gehen und die Bibel studieren. Es gibt Texte, die wir gar nicht verstehen werden, wenn wir wirklich die Übersetzung des Heiligen Geistes nicht haben. Manchmal verstehen wir vieles sehr falsch und wir brauchen diese Vertrautheit mit Gott, um zu wissen, dass es mein Gott mit mir redet. Und diese Sprache habe ich schon gelernt. Der nächste Schritt, lernen zu lesen und glauben. Vierter Punkt, beharren. Beharren ist nicht dieses Haushalten, ja? Es heißt auch nicht, gegen den Verstand zu kämpfen. Wir sehen eine Sache und sollen das andere glauben. Beharren heißt, der Gewissheit zu leben, dass wenn Gott versprochen hat, es auch tun wird. Es kann heute geschehen, es kann morgen geschehen. Ich werde mich darauf vorbereiten, weil ich weiß, dass es in jedem Moment geschehen kann. Aber werde ich nicht enttäuscht? Werde ich nicht müde werden von Kämpfen? Wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, dann werde ich das, was er gesagt hat, über das stellen, was ich gerade sehe. Wenn der Feind kommt, um Gottes Verheißung in meinem Leben in Frage zu stellen, erinnere ich ihm daran, dass der, der versprochen hat, treu ist. Wenn es nach meinem Wort wäre, würde ich mich nicht verlassen. Aber Gott hat das versprochen. Und sein Wort ist treu, er ist treu und er gibt uns viel mehr von ihm. Kaleb sagt, sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihm. Der Unterschied in unserem Leben ist, dass der Herr auf unserer Seite steht. Deshalb lass uns nie gegen Gott kämpfen. Keiner, der gegen Gott gekämpft hat, hat gewonnen. Halten wir an Gott fest, er ist auf unserer Seite. Einige der Worte, ja, in Gottes Sprache, die ich glaube, die ich ein bisschen verstanden habe, ist, wenn er sagt, dass durch meine Wunden seid ihr geheilt und ich warte nicht mehr auf Gottes guten Willen, ja, um zu heilen, weil ich weiß, dass Gottes Wille immer gut ist, steht in seinem Wort und dass sein Wunsch ist, zu heilen. Letzte Woche war unsere kleine Tochter krank, ihr ging es gar nicht gut. Kurz gesagt, sie hatte fast alle Symptome, eine Lungenentzündung. Und eines Morgens wachte ich auf und ich fühlte in meinem Herzen, dass wir als Familie für sie fasteten und beteten. Und wir haben es auch gemacht. Am Abend trat das letzte Symptom auf, dann hohes Fieber. Und normalerweise denkt man hier, oh Gott. Und dann habe ich mir die Zeit genommen zum Beten und Fasten und meine Tochter geht es schlechter. Ja? Aber wir müssen lernen, geistlich zu sehen. In meinem Herzen wusste ich, dass Gott uns in der Früh motiviert hat, zu beten und fasten, weil es am Abend eine Zeit des Kampfes sein würde. Und ich gab ihr etwas, um Fieber zu senken. Es ging auch bald zurück. Und dann ging sie ins Bett. Ich salbte sie mit Öl und begann über sie Gottes Heilung und zu proklamieren und schon danken für das, was er machen würde. Sie hustete viel, sie schlief ein und ich bemerkte, dass ihr Brustkorb nicht mehr keuchte. Gott hatte sie wirklich davon geheilt. Und sie schlief ohne Fieber, aber am nächsten Tag hustete sie immer noch. Und ihre Brust war voll, ihr Fieber niedrig. Und während ich kochte, spürte ich, wie Gott zu mir sagte, sei treu am Kleinen. Und ich wusste, er redete über meinen Glauben. Halte fest an das, was schon geschehen ist. Die Brust keucht nicht mehr und der Fieber ist gesunken. Und ich wusste, das ist jetzt die Zeit zu beharren, zu ausharren. Wir sind dann ein sehr unzufriedenes Volk. Gott hat uns schon so viel getan und wir sagen, ja, und das muss so sein, Gott, und das muss sofort sein, so schnell. Und Gott will uns dabei lehren. Wir sind im Gebet standhaft geblieben. Gott hat es getan. Heute geht es dir gut, als wäre nichts da. Und ich bin froh, für diese Fürsorge noch einmal von Gott zu erleben. Ein Zeugnis zu geben ist das Schönste, was es gibt. Das erfüllt unser Herz. Aber in dem Moment, das macht uns Angst. Das verunsichert uns. Und deshalb ist es so wichtig, den zu kennen, den die Verheißung gegeben hat. Er hat gesagt, er wird für uns sorgen und er tut es auch. Die Bibel enthält so viele Verheißungen. Wie viele kennen wir davon? Oder noch besser, wie viele erleben wir? Wir haben vorhin den Text aus Jeremia gelesen und dieser Text geht weiter. Und da sagt Gott zu Jeremia, das sprach der Herr, der Gott Israels zu ihnen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein einziges Ziel in ihrem Leben geben. Das ist für dich, das ist für mich. Dass sie mich fürchten alle Zeit, ihnen und ihren Nachkommen zum Guten. Solange wir Gottes Furcht haben in unserem Leben, werden uns und unsere Nachkommen geborgen sein in ihm. Und er sagt weiter, diesen ewigen Bund will ich mit euch schließen. Es ist nicht ein Bund, der, so wie viele Ehe heutzutage, die vielleicht nach ein paar Jahren wieder gehen oder bis eine bessere Person, ein besseres Volk von Gott gefunden ist, sondern ich sage, dieses Bund mit euch ist ewig, ist für immer. Was ich für dich habe, ist ewig, dieses Bund ist für immer. Und das ist der ewige Bund. Er sagt weiter, nie werde ich aufhören, ihnen Gutes zu tun. Gott hat versprochen, dass er uns immer Gutes tun wird. Wir wählen oft das Böse, aber er hat gesagt, dass er nicht aufhören wird, Gutes zu tun. Die Bedingung ist, dass wir bei ihm bleiben. Das heißt, ihn als Gott zu haben. Wenn ich diesen Ort des Schutzes verlasse, dann werde ich nicht das erleben. Der ewige Bund geht weiter. Ich sage, ich werde ihnen dazu bringen, mich aufrichtig zu achten, so dass sie nie wieder von mir abwenden. Vielleicht finden wir interessant, dass uns manchmal so viel Schlechtes geschieht, wo Gott auch versprochen hat, Gutes zu tun. Aber er sagt auch, dass er dafür sorgen wird, dass wir aufrichtig ehren. Wenn wir Gott nicht ehren, wenn wir ihn nicht respektieren, aufrichtig, so wie er will, wird er uns anzulocken. Ja, wird uns anlocken, damit wir am Ende nicht von ihm getrennt sind. Wir müssen lernen, dass in unserem Leben nicht nur darum geht, von Gott das Beste zu leben, sondern Gott das Beste zu geben. Er will gottesfürchtige Kinder. Keine mürrische oder rebellische Kinder, sondern Kinder, die ihn lieben, die respektieren. Und er hat seine Wege, uns dorthin zu führen. Und der ewige Bund geht weiter. Ich werde Freude daran haben, ihnen Gutes zu tun. Er wird nicht nur Gutes tun, sondern er hat Freude, uns Gutes zu tun. Und er sagt am Ende, und von ganzem Herzen und von ganzer Seele will ich sie auf dieses Land wohnen lassen. Wenn Gott sagt, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dann ist das nicht wenig, dann ist das viel. Kennt ihr Gottes Seele, Gottes Herz erkennen, wie groß das ist? Und wenn er es sagt, dann ist das sehr gut. Und das ist unser Gott. Das ist der Gott, in den wir dienen, den er sein Eigen nennt. Und wir entscheiden, wie nah wir zu diesem Gott sein wollen. Er ist immer da, immer an derselben Stelle. Aber ich muss mich aufmachen, an diesem Gott zu glauben und wirklich in Zeiten auch der Schwierigkeiten dran zu bleiben. Die Schwierigkeiten machen uns Angst, aber er ist derselbe. Die Schwierigkeiten machen uns müde, aber er bleibt derselbe. Er ändert sich nicht, er versagt nicht, er lügt nicht. Und sein Charakter ist, dass er Liebe ist, dass er gut ist, dass er barmherzig ist, dass er heilig ist. Und die Umstände ändern ihn nicht. Und das ist so schön zu wissen, dass wir diesen Gott auf unsere Seite haben und dass er treu zu seinem Wort ist. Amen. Stehen wir auf, beten wir. Lieber Gott, es ist eine Freude, mit dir zu gehen, zu erkennen, dass wir so ein großer Gott haben. Wir stellen uns manchmal so dir so klein vor und wir beten und flehen dich an, als ob du uns nicht hörst, als ob wir wirklich versuchen müssen, dich zu motivieren. Gott, wir haben so ein falsches Bild von dir. Als ob du uns nicht helfen willst, als ob du nicht in unsere Seite bist. Und ich bete dich, dass alle Lüge des Feindes heute wirklich zu Boden fallen. Dass wir verstehen, dich zu kennen. Diesen Gott, der am Anfang der Welt so eine Perfektion erschaffen hat. Wir haben es alles kaputt gemacht. Aber du sagst, ich gebe euch neue Chance. Und du hast uns den Sohn Jesus geschickt. Und für uns gestorben, für uns lebt er heute. Und wir dürfen wirklich in diese Liebe Gottes leben, kennen. Du lässt dich kennen. Du hast so viel mehr. Du hast Manna täglich neu für uns. Herr, ich bete, dass du uns vergibst, Herr, wenn wir dich so klein machen in unserem Leben, in unserem Haus. Wenn wir dich nicht kennen, weil wir uns nicht trauen, weil wir Angst haben, dir etwas vorzubringen und du alles kaputt machst. Herr, wie nah sind wir, Herr? Du hast so viel mehr, du hast so viel Besseres, du bist so ein großer Gott und dein Wort ist die Wahrheit und wir dürfen daran wirklich schöpfen jeden Tag neu. Und ich bete, dass wir wirklich diesem Angesicht Gottes, Herr, näher kommen, dass wir kennen, wer du wirklich bist, alles, was du wirklich kannst. Wir wollen keine Grenze legen in einen Gott, der sagt, mir ist nichts unmöglich. Und wenn du es für Jeremia sagst, dann sagst du es auch für mich. Wenn du es für Maria sagst, dann sagst du es auch für mich. Dir ist nichts unmöglich. Du bist auf unserer Seite. Wir dürfen uns auf dich verlassen. Und wenn du es versprochen hast, dann wirst du es tun. Du bist kein Gott, der lügen kann. Und ich danke dir dafür, dass du mich ausgesucht hast, dass du mich auserwählt hast, mit dir zu gehen, dass du mir das Buch des Lebens geschenkt hast, wo ich daraus schöpfen kann jeden Tag, um ein bisschen mehr von diesem riesigen, großen, wunderbaren Gott zu kennen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so reich beschenkt hast, Herr. Und wir wollen wirklich, Herr, ernst nehmen, ernst meinen, Herr. Wir wollen nicht rebellisch sein. Wir wollen nicht ein rebellisches Volk sein, der in Unglaube lebt, sondern wir wollen dir vertrauen, jeden Tag neu und immer mehr in dem Namen Jesu. Amen.
Hey, im Namen der CBG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du dir diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön an dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn, vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, da er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay, und falls du in München lebst schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.